Cassandra von Friedrich Schiller. Freude war in Trojas Hallen, eh die hohe Feste fiel. Jubelhymnen hört man schallen, in der Saiten goldnes Spiel. Alle Hände ruhen müde von dem tränenvollen Streit, weil der herrliche Pelide Priams schöne Tochter freit. Und geschmückt mit Lorbeerreisern, festlich wallet Schar auf Schar nach der Götter heil'gen Häusern zu des Tymbrios Altar. Dumpf erbrausend durch die Gassen wälzt sich die bacchantsche Lust, und in ihrem Schmerz verlassen war nur eine traurige Brust. Freudlos in der Freudefülle, ungesellig und allein, wandelte Cassandra stille in Apollos Lorbeerhain. In des Waldes tiefste Gründe flüchtete die Seherin, und sie warf die Priesterbinde zu der Erde zürnend hin.
Alles ist der Freude offen, alle Herzen sind beglückt, und die alten Eltern hoffen, und die Schwester steht geschmückt. Ich allein muss einsam trauern, denn mich flieht der süße Wahn, und geflügelt diesen Mauern seh ich das Verderben nahen. Eine Fackel seh ich glühen, aber nicht in Hymens Hand. Nach den Wolken seh ich's ziehen, aber nicht wie Opferbrand. Feste seh ich froh bereiten, doch im ahnungsvollen Geist hör ich schon des Gottes Schreiten, der sie jammervoll zerreißt. Und sie schelten meine Klagen, und sie höhnen meinen Schmerz. Einsam in die Wüste tragen muss ich mein gequältes Herz. Von den Glücklichen gemieden und den Fröhlichen ein Spott. Schweres hast du mir beschieden, pythischer, du arger Gott!
Dein Orakel zu verkünden, warum warfest du mich hin in die Stadt der ewig Blinden mit dem aufgeschlossenen Sinn? Warum gabst du mir zu sehen, was ich doch nicht wenden kann? Das Verhängte muss geschehen, das Gefürchtete muss nahen. Frommt, den Schleier aufzuheben, wo das nahe Schrecknis droht? Nur der Irrtum ist das Leben, und das Wissen ist der Tod. Nimm, oh nimm die traurige Klarheit, mir vom Aug den blut'gen Schein. Schrecklich ist es deiner Wahrheit, sterbliches Gefäß zu sein. Meine Blindheit gib mir wieder und den fröhlich dunklen Sinn. Nimmer sang ich freud'ge Lieder, seit ich deine Stimme bin. Zukunft hast du mir gegeben, doch du nahmst den Augenblick, nahmst der Stunde fröhlich Leben. Nimm dein falsch Geschenk zurück!
Nimmer mit dem Schmuck der Bräute kränzt ich mir das duft'ge Haar, seit ich deinem Dienst mich weite an dem traurigen Altar. Meine Jugend war nur Weinen, und ich kannte nur den Schmerz. Jede herbe Not der meinen schlug an mein empfindend Herz. Fröhlich seh ich die Gespielen, alles um mich lebt und liebt, in der Jugend Lustgefühlen, mir nur ist das Herz getrübt. Mir erscheint der Lenz vergebens, der die Erde festlich schmückt. Wer erfreute sich des Lebens, der in seine Tiefen blickt?
Selig preis ich Polyxenen in des Herzens trunknem Wahn, denn den Besten der Hellenen hofft sie bräutlich zu umfahren. Stolz ist ihre Brust gehoben, ihre Wonne fasst sie kaum, nicht euch, Himmlische, dort oben neidet sie in ihrem Traum.
Und auch ich hab ihn gesehen, den das Herz verlangend wählt, seine schönen Blicke flehen, von der Liebe Glut beseelt. Gerne möcht ich mit dem Gatten in die heimsche Wohnung ziehen, doch es tritt ein styg'scher Schatten nächtlich zwischen mich und ihn.
Ihre bleichen Larven alle sendet mir Proserpina, Wo ich wandre, wo ich walle, stehen mir die Geister da. In der Jugend frohe Spiele drängen sie sich grausend ein. Ein entsetzliches Gewühle, nimmer kann ich fröhlich sein.
Und den Mordstahl seh ich blinken und das Mörderauge glühn. Nicht zur Rechten, nicht zur Linken kann ich vor dem Schrecknis fliehen. Nicht die Blicke darf ich wenden, wissend, schauend, unverwandt muss ich mein Geschick vollenden, fallend in dem fremden Land.
Und noch hallen ihre Worte? Horch, da dringt verworrener Ton fernher aus des Tempels Pforte. Tot lag Thetis großer Sohn. Eris schüttelt ihre Schlangen, alle Götter fliehen davon. Und des Donners Wolken hangen schwer herab auf Ilion. Wir befinden uns mitten im Trojanischen Krieg. Die Griechen unter der Führung von König Agamemnon sind quasi zu einer militärischen Spezialaktion nach Kleinasien aufgebrochen, um die schöne Helena, die von Paris entführt wurde, zu befreien. In Troja herrscht König Priamos, der Helena aber nicht herausgeben will. Deshalb kommt es zu einer folgenschweren Belagerung der Stadt, die der Überlieferung nach 10 Jahre gedauert haben soll. Das kann man alles wunderbar bei Homer in der Ilias nachlesen. Friedrich Schiller hat das offensichtlich auch getan und sich von diesem legendären antiken Schlachtenepos zu seiner Ballade Cassandra inspirieren lassen. Dem letzten Schillerwerk in unserer Balladenreihe sind wir ja in Folge 20 begegnet. Da hat er uns in ein antikes griechisches Theater begleitet und einen Mord aufgeklärt. Das ist nun auch schon wieder eine ganze Weile her. Deshalb hat es mich als bekennenden Schiller-Fan ganz besonders gefreut, dass aus dem Ensemble der Vorschlag zur Cassandra kam. Denn nicht nur Sie als Hörende dürfen sich per Wunschballade gern an der Programmgestaltung von Donnertanzt beteiligen. Auch die Kollegen aus dem Theater sind ja bekanntlich jederzeit herzlich mit eigenen Gastbeiträgen willkommen. Und unser heutiger Gast wollte nicht nur eine Ballade beisteuern, sondern auch gleich an deren Gestaltung mitwirken, was der ganzen Sache sicherlich nicht geschadet hat. Vielleicht haben Sie den Kollegen auch schon an seiner Stimme erkannt. Es ist kein geringerer als Matthias Zeigier. Matthias, sei gegrüßt.
Hallo.
Dieses Gedicht Cassandra ist ja nun wirklich ein schillernder Klopper, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Wobei Schiller selbst es in einem Brief an Goethe als kleines Gedicht bezeichnete. Begonnen hatte das Werk Anfang Februar 1802, verliert aber dann irgendwie die Lust daran und setzt sich erst im August wieder hin, um es dann am 9. September zu vollenden. Erschienen ist es übrigens zuerst im Taschenbuch für Damen. Du hast ja diese Ballade vorgeschlagen. Was verbindet dich mit dieser Cassandra?
Ganz grundsätzlich, ich war mit meinen Eltern eigentlich jedes Jahr immer in Griechenland im Urlaub. Und ich weiß noch, das erste Mal, da war ich 9 oder 10 Jahre alt und stand mit meinem Vater, ich weiß nicht mehr, ob es Delphi oder Olympia, auf jeden Fall eins dieser großen antiken Städten. Und dort gab es ein Modell des trojanischen Pferdes. Und hat mein Vater mir eben die ganze Geschichte des trojanischen Kriegs, das trojanische Pferd, alles erzählt. Und das war natürlich für einen 9-, 10-jährigen Jungen faszinierend. Das hat sich bei mir richtig eingebrannt, dieser große Epos. Dann ging es eben auch los mit griechischer Mythologie. Dann habe ich mein erstes Buch bekommen und seitdem beschäftigt mich das so.
Also du bist richtig in der griechischen Mythologie ausgebildet.
Ja, schon ziemlich lange eben.
Das ist ja nicht schlecht bei dieser Ballade, wenn man da ein bisschen Hintergrundwissen hat.
Ja.
Schiller versetzt uns ja mitten in diese Belagerung von Troja und dort findet eine Hochzeit statt. Die sucht man allerdings bei Homer vergebens.
Ja, stimmt.
Die gibt's da gar nicht. Da hat der geneigte Autor die Geschichte stark interpretatorisch abgewandelt. Vielleicht müssen wir zu Beginn erstmal ein paar Begriffe klären, weil Schiller setzt da eine humanistische Bildung voraus, die man heute ja, außer bei dir, jetzt nicht unbedingt erwarten kann. Wer heiratet denn da?
Es heiratet die Schwester von Cassandra, die, wie heißt sie noch jetzt?
Das ist Polyxena.
Polyxena.
Das ist nämlich die, die hier als Priams schöne Tochter bezeichnet wird. Und das ist lustigerweise die Schwester von Cassandra. Priamos hatte ja mehrere Kinder. Da gibt es noch den Paris, zu dem wir immer gleich kommen. Aber die beiden Töchter sind Polyxena und Cassandra. Und sie heiratet den herrlichen Peliden. Wer ist das?
Na, der herrliche Pelide ist eben der bekannte Achilles.
Richtig. Warum heißt denn der Pelide?
Weil er der Sohn des Pelops war,
glaube
ich, oder?
Oh, sehr gut, sehr gut.
Ja.
Ich muss es googeln, du weißt es noch. Genau. Achilles ist ja bekannt wegen seiner Unverwundbarkeit,
genau.
Außer an der Ferse, deswegen die Achillesferse. Interessant daran ist ja, Achill ist Grieche. Das heißt, er ist also eigentlich ein Feind von Troja, will hier aber die Tochter von Priamos heiraten. Die wallen dann zu einem Altar, der nennt sich Thymbrios Altar. Hat dir dein Daddy darüber auch was erzählt?
Nein, das kannte ich noch nicht.
Das bezieht sich auf Thymbra. Das war ein Vorort von Troja wohl, wo eben der Tempel Apollons stand. Die zentrale Figur neben Cassandra in dieser Ballade ist ja der Gott Apollon. Das ist sozusagen ein griechischer Universalgott, der also in der griechischen und auch in der römischen Mythologie als der Gott des Lichts, der Heilung, des Frühlings, der sittlichen Reinheit und Mäßigung sowie eben der Weissagung und der Künste, insbesondere der Musik, der Dichtkunst und des Gesangs ist. Außerdem ist er noch ein Gott der Heilkunst und der Bogenschützen und, um hier noch ein bisschen unnützes Wissen einzufügen, es gibt sogar ein Musikinstrument namens Apollon. Das ist eine 20-seitige Laute aus dem 17. Jahrhundert. So, um das auch mal loszuwerden. Wen haben wir noch? Wir haben den Pythischen, du arger Gott. Damit ist also Apoll gemeint. Aber warum ist er der Pythische?
Der Pythisch, das kommt eben, glaube ich, aus, ich weiß nicht was, doch, das war so in Delphi, wurde die Schlange besiegt von Apollon und die hieß, glaube ich, Python, oder?
Ah, du bist hervorragend,
und
ja.
Und deswegen, dort war ja dann dieses große Heiligtum, wo dann eben auch die Pythia saß und Orakelsprüche getätigt hat, die ihr von Apollon eingeflüstert wurden. Und deswegen heißt er der pythische Gott.
Ich bin begeistert von deinem Wissen. So ist es. Also das Orakel von Delphi ist ja die bedeutendste Orakelstätte der Antike gewesen und war dem Apollon geweiht. Und Pythia war die Hohepriesterin in diesem Orakel. Vielleicht müssen wir noch eine Sache klären, nämlich Hymens Hand, die Fackel, die in Hymens Hand strahlt. Das Hymen kennen wir ja als die medizinisch-anatomische Bezeichnung für das Jungfernhäutchen.
Genau.
Die ist aber hier wohl nicht gemeint, oder?
Nee, aber da kann ich dir jetzt auch nicht helfen. Das weiß ich auch
da
nicht.
Da bin ich ja froh, dass ich auch was beitragen kann. Diese Bezeichnung geht nämlich zurück auf den griechischen Hochzeitsgott Hymenaios. Den hat man also bei Heiraten damals in antiker Zeit gerne herangezogen. Und in bildlichen Darstellungen wird dieser Hymenaios normalerweise als geflügelter, schöner Jüngling gezeigt, der eine Hochzeitsfackel trägt. Eine will allerdings nicht mitfeiern oder kann nicht. Das ist Cassandra. Wir hören ja viel darüber, warum sie das nicht kann. Weil sie ist eine Seherin und da kommen wir auch wieder zu Apoll, weil der hat ihr diese Sehergabe verliehen.
Genau, aber eben eher nicht als Geschenk, sondern als Strafe.
Wobei, ja, das Geschenk war erstmal die Sehergabe.
Ja.
Er hat damit aber eine Bedingung verbunden, nämlich, dass sie ihm zugeneigt sein soll und das hat sie ihm verweigert. Und dann hat er sie damit gestraft, dass keiner ihre Weissagungen glaubt.
Genau.
Das ist das, was sie hier in dieser Ballade beklagt. Die hat ja nun gar keinen Spaß an diesem Fest.
Nee.
Woran liegt's?
Naja, weil sie eben schon, sagt sie ja, ich sehe das Verderben nahen. Sie sieht ja schon, wie Troja fallen wird. Und ist eben die Einzige, die das voraussieht. Keiner glaubt ihr. Alle sind erfreut und beglückt über die Hochzeit. Und sie weiß aber, dass diese Freude nicht lange dauern wird.
Sie hat sogar vorausgesehen, dass Paris, der ihr Bruder ist,
ja,
diese Helena entführen wird und damit diesen ganzen Schlamassel anfangen wird und hat sogar geraten, ihrem Vater Paris zu töten, damit eben Troja verschont bleibt. Das ist aus naheliegenden Gründen natürlich nicht geschehen.
Und sie sieht ja noch gleichzeitig ihren eigenen Tod voraus. Das sagt sie ja auch. Sie weiß ja eben, also was man dann aus der Orestie vielleicht kennt. Sie wird dann mitgenommen nach Argos von Agamemnon als Sklavin und wird dann eben von Clytemnestra und Aegisthos mit Agamemnon zusammen im Bad erschlagen.
So
das
ist
sieht
es.
Sie ja auch schon.
Ich habe diese Ballade auch immer so ein bisschen als ein Gebet an diesen Gott Apoll verstanden.
Ja, stimmt.
Sie stellt da ja viele Fragen. Wenn man die zusammenfassen kann, dann ja auch, wozu in die Zukunft sehen, wenn man sie doch nicht ändern kann.
Mhm. Stimmt, das ist ja so praktisch die zentrale Aussage davon. Was bringt die Gabe, wenn man es eh nicht ändern kann? Dann möchte ich es lieber nicht wissen, kann mein Leben genießen. Um salopp zu sagen, wenn ich dann eh in 5 Jahren vom Bus überfahren werde, wozu muss ich das wissen?
Man würde vielleicht entspannter leben, wenn man es nicht wüsste.
Ja, vor allem das große Dilemma ist, wenn einem keiner glaubt. Du kannst nicht raus, ich weiß, was kommen wird, aber ich kann nicht mal warnen. Wenn man auf sie hören würde, wäre es ja auch was anderes, aber so ist es ja wirklich eine Krux.
Kann man so auch dieses geflügelte Wort Cassandra-Rufe verstehen?
Ja, das ist ja eben, das fußt ja darauf eben Warnungen, die ungehört verhallen oder gehört, aber die nicht geglaubt werden. Das sind ja eben diese berühmten Cassandra-Rufe.
In Strophe 8 sagt sie ja, oder Schiller lässt sie das sagen, nur der Irrtum ist das Leben und das Wissen ist der Tod. Das finde ich einen ganz spannenden Satz, weil der Irrtum ist ja eigentlich negativ besetzt. Schiller will uns ja damit quasi sagen, es ist besser, wenn man öfter irrt. Dadurch lebt man und das Wissen ist der Tod. Wenn man alles weiß, ist es eigentlich schon vorbei.
Ist ja, erinnert mich jetzt gerade, wo du es ansprichst, auch an diesen zentralen Satz aus der Orestie zum Beispiel. Tun, leiden, lernen. Man tut etwas, leidet, lernt daraus und tut es nicht mehr. Das ist ja eben der Irrtum, ist das Leben. Dadurch lernt man was, macht was neu. Wenn man aber schon alles weiß, ist es der Tod. Weil dann muss man auch nicht, wenn man es eh nicht ändern kann, dann lebt man praktisch nicht mehr.
Hast du denn auch auf der Bühne schon Erfahrungen mit der griechischen Mythologie gemacht? Du hast gerade die Orestie erwähnt.
Na, die Orestie war für mich ist so ein Schlüsselding. Vor der Schauspielschule war ich in Regensburg lang Statist und habe da eben, da wurde die Orestie gespielt. Und da gab es eben, ich weiß noch, ich stand immer in der Gasse bei dieser zentralen Szene, wenn die Clytemnestra auf dem toten Agamemnon liegt und ihn anschreit, warum hast du mein Kind geschlachtet und geopfert? Und das war für mich so ein, stand ich, weiß ich noch, in der Gasse und gesagt, oh, ich will das auch. Und dann kam ich auf die Schauspielschule und dann durfte ich die Orestie noch nicht spielen, aber die Perser haben wir ja hier gemacht vor ein paar Jahren. Und Antigone, das war ja auch vor 2, aber
ich glaube,
mehr Griechen habe ich auch noch nicht gespielt. Die 2 Sachen, ja.
Vielleicht sollten wir noch ein paar weitere Begriffe klären, weil später wird noch von einem Stygschen Schatten gesprochen. Hat dir dein Vater auch darüber was erzählt?
Na, das weiß ich auch. Der Styx war ja der Fluss, der praktisch die Unterwelt von der menschlichen Welt trennt, über den man dann mit dem Fährmann, dessen Name mir jetzt entfallen ist.
Acheron,
ja. Genau. Dem musste man die Münze bezahlen. Deswegen wurden früher auch dann den toten Münzen auf die Augen gelegt, damit sie praktisch den Fährmann bezahlen können. Und eben, das war die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Unterwelt.
So ist es. Deswegen schließt sich da auch in der nächsten Strophe dann die Proserpina an. Das ist die, willst du sagen?
Die Proserpina ist die Frau vom, wie heißt der Gott der Unterwelt?
Hades.
Genau.
Das ist allerdings die römische Bezeichnung. Da hat Schiller plötzlich mal in die römische Mythologie gewechselt. Bei den Griechen ist das die Persephone.
Die Persephone, die ja. Tochter von...
Da bin ich jetzt überfragt.
Ah, da gibt es nämlich auch diese Geschichte. Das war die Tochter der Göttin, die praktisch für die Natur und die Ernte zuständig war. Und so ist Winter und Sommer entstanden, weil praktisch im Winterhalbjahr ist die Tochter immer im Hades, deswegen trauert die Mutter, deswegen blüht nichts, es wächst nichts. Und im Sommer darf die Tochter immer wieder zu ihrer Mutter in die Oberwelt und deswegen blüht alles und wächst und gedeiht.
Ganz am Schluss tauchen noch ein paar Götter auf, da ist nämlich die Eris.
Eris ist die Göttin der Zwietracht.
Richtig. Was ist denn mit der?
Ach, da kenne ich jetzt auch nur den Namen und die Funktion.
Das ist super, dass ich auch was sagen darf. Eris ist, wie gesagt, die Göttin der Zwietracht, die hier ihre Schlangen schüttelt. Und die hat nämlich den ganzen Schlamassel begonnen. Die hat diese Katastrophe nämlich angezettelt. Denn wenn wir jetzt ein bisschen die Vorgeschichte beleuchten, es gab ja eine Hochzeit zwischen Peleus und Thetis. Das sind die Eltern von Achill. Und zu dieser Hochzeit war Eris nicht eingeladen. Und aus Enttäuschung darüber warf sie unter diese Gastgesellschaft den Apfel der Zwietracht, diesen berühmten Zankapfel. Und auf diesem Apfel war die Widmung eingraviert, der Schönsten. Und drei Göttinnen streiten sich dann darüber, wem dieser Apfel gebührt, nämlich Aphrodite, Athene und Hera, und kamen aber zu keinem Ergebnis, sodass Zeus, der Göttervater, dann den Vorschlag machte, dass Paris doch die Wahl treffen soll. Und Paris entscheidet sich dann für Aphrodite, weil die ihn aber mit Helena bestochen hat. Sie sagt also, wenn du mich wählst, dann kriegst du die Helena.
Kriegst
das
du
war
die,
damals
die schönste aller Frauen.
So ist es, genau. Was Paris nicht wusste oder aber nicht bedacht hat, dass Helena ja schon vermählt war, und zwar mit dem König von Sparta, Menelaos. So, und er hat sie dann trotzdem entführt und daraufhin ging dieser ganze Krieg los.
Genau.
Thetis großer Sohn haben wir noch, das haben wir jetzt fast schon beantwortet. Das ist nämlich die Meeresnymphe Thetis.
Genau, und das ist dann Achilles eben.
Die hat Achill geboren und die ist auch dafür verantwortlich, dass er unverwundbar ist.
Weil sie ihn in den Styx, glaube ich, getaucht hat, oder? War es der Styx?
Ja, du kriegst eine Eins.
Und eben, und ihn an der Ferse hielt als kleines Kind, deswegen wurde die Ferse nicht benetzt von dem Wasser und war seine einzige verwundbare Stelle.
So, und das ist nämlich auch das, was wir quasi in der vorletzten Zeile dann erzählt bekommen. Oder nee, eigentlich ist es ja die letzte. Der Tod von Achill. Er wird nämlich tatsächlich in diese Ferse getroffen von einem Pfeil. Weißt du noch, wer ihn geschossen hat?
Ich glaube, Paris war es, oder? Ja.
Lustigerweise, bei Homer kommt diese Hochzeit nicht vor, aber es kommt auch nicht Kassandra als Seherin vor. Das hat erst, ich will nicht sagen erfunden, aber das taucht zum ersten Mal bei Aischylos auf und dann auch bei Euripides, später bei Seneca und so. Würde man glücklicher leben, wenn man nichts von der Zukunft wüsste? Was meinst du?
Das ist halt die große Frage, mit der sich auch schon die Griechen beschäftigt haben. Ich würde sagen, ja, von meinem ersten Gefühl.
Also wenn der naive Mensch lebt besser.
Wenn man es eh nicht ändern kann, was ja eben hier das große Problem ist, dann wozu dann? Sieht man ja, die Kassandra ist mit die unglücklichste in dieser ganzen Geschichte des Trojanischen Kriegs.
So, ich hoffe, Sie konnten unserer Fachsimpelei etwas abgewinnen und den Ausflug in die Tiefen der griechischen Mythologie ebenso genießen wie wir. Das war die 38. Folge von Dana tanzt. Heute zu Gast Matthias Zeigier und mit meiner Wenigkeit Olaf Danner.
Dankeschön. Wow.